Siehe, ich will ein neues schaffen. Erkennt ihr es denn nicht? Das ist Teil unserer Jahreslosung seit heute zum neuen Jahr. Nun ist Neues immer mit etwas Schönem, was Angenehmem, was Freundlichem verbunden oder nicht auch manchmal mit etwas Unerwartetem, ja Schmerzvollem, mit Ungewohntem, mit Fremdartigem. Ich möchte fast wetten, jeder von uns wird diese Woche, wenn er sein Datum schreibt, übermorgen 3.1.06 schreiben, ja? Nein, 07 natürlich. Schade, schon wieder verschrieben. Das passiert uns sofort. Es ist 365 Tage eingeübt. In 3 Monaten, am Ende März, wird es wieder einen Sonntag geben, wo die Uhr vorgestellt wird. Die Uhr zeigt 7 Uhr an, aber unser Organismus sagt, es ist doch erst 6 Uhr. Wir sind gewohnt, ein ganzes halbes Jahr eine Stunde länger zu schlafen. Wir müssen uns umgewöhnen. Das ist nicht angenehm, das ist mühevoll. Jedes Jahr zum Jahreswechsel werden die Bundesbürger befragt von einem Demoskopieinstitut. Seit 50 Jahren eigentlich immer die gleiche Frage. Wie sehen Sie dem neuen Jahr entgegen? Mit Hoffnungen, Erwartungen oder mit Besorgnissen, mit Befürchtungen? Jetzt zu diesem Jahreswechsel war es mal wieder eher ein Übergewicht an Hoffnungen und Erwartungen, also an positiver Einstellung und Erwartung gegenüber Besorgnissen. Aber es hat auch ganz andere Zeiten gegeben. Jeder hat schon mal einen Umzug mitgemacht, einen Schulwechsel oder eine neue Arbeitsstelle und immer wieder begegnet uns da Fremdartiges und Neues. Siehe, ich will ein Neues schaffen. Hören wir das als etwas Erleichterndes, etwas Frohmachendes oder eher etwas Beängstigendes? Ich will ein Neues schaffen, das hat hier den Hintergrund von einem Hoffnungsschimmer, von etwas, was zu schön ist, um wahr zu sein, von etwas Unerwartetem, einer Überraschung, die wir gar nicht mehr für möglich gehalten haben. Hier hat Jesaja ein Wort aufgeschrieben, das 150, vielleicht 200 Jahre später dann erst Wirklichkeit wurde. Jesaja, der Prophet, der unter der späteren jüdischen Königsdynastie gewirkt hat, so etwa 750 vor Christus, und auf Hiskia vor allem, das ist uns sehr bekannt, ein König, der nach Gottes Wegen gefragt hat und auch sichtbar erlebt hat, wie Gott das bestätigt hat. Wir denken etwa an diese Belagerung der Stadt durch die Weltmacht damals, Assyrien, Sanherib, der Weltherrscher damals. Und wie durch ein Wunder ist die ganze Streitmacht, 185.000 Menschen in einer Nacht getötet worden, durch eine Seuche oder was immer das war. Und die Stadt ist gerettet worden, eine Zeit des Wohlstandes, der Blüte, vielleicht wie bei uns heute. Und die Prophezeiungen, die Jesaja hier niederschreibt, im ersten Teil des Buches vor allem bedrohliche Dinge, nämlich die Gefangenschaft des Volkes in dieses Exil, in die babylonische Gefangenschaft. Und dann im zweiten Teil, und daraus ist ja unser Kapitel entnommen, die Hoffnung auf die Befreiung aus dieser Gefangenschaft, die Hoffnung auf Rückkehr. Noch weitere 50 Jahre später, was sich dann unter Kyros, dem Perserkönig, zugetragen hat. Und hier nun die Ermutigung, etwa fängt es gleich an in Jesaja 40, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Oder unmittelbar in den Versen, die wir vorhin gehört haben, so spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels. Um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen. Wie hat das Volk auf dieses Trostwort reagiert? Nun, die, die unmittelbare Zeitgenossen von Jesaja waren, die haben gesagt, das betrifft uns nicht, uns geht es gut, wir sind noch einmal davongekommen. Es ist noch mal wirklich gut gegangen mit dieser Belagerung unserer Stadt und der besonderen Befreiung. Und die, die im Exil lebten, viele von ihnen waren hoffnungslos, abgestumpft, resigniert, verzweifelt. Was soll sich bei uns noch ändern? Diese ganze Gefangenschaft hat etwa 50 Jahre gedauert. Und nur ganz, ganz wenige haben diese überlebt. Die, die weggeführt wurden, wurden auch tatsächlich nachher noch befreit. Sondern es sind viele Nachkommen im Exil erst geboren. Und so heißt es dann auch in den Psalmen, die uns diesen geschichtlichen Rückblick ja auch mitvermitteln, an einer Stelle, Psalm 126, zunächst noch hoffnungsvoll. Wenn der Herr die gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Also da ist noch die Erwartung. Irgendwann ist auch diese Gefangenschaft zu Ende. Aber im Psalm 137, da heißt es viel verzweifelter, hoffnungsloser. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Das ist wie eine ferne Musik. Davon haben unsere Eltern mal erzählt, dass es ein eigenständiges Land gab. Das gibt's alles nicht mehr. Und so sagen ja auch die Jünger, als sie von den Auferstehungszeugen dieser Frauen, die Jesus am Ostermorgen einbalsamieren wollten, hörten, das Grab ist leer. Und heißt es wörtlich, es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Als wäre es ein Märchen, sagen manche Übersetzungen. Als wäre es ein Traum, eine Utopie. Und sie glaubten ihnen nicht. Ich las von einem Soldaten, deutschen Soldaten, der damals in russische Kriegsgefangenschaft kam, mit vielen anderen Zehntausenden. Und unter der harten Behandlung, der Brutalität, schlechten Ernährung, der schlechten Gesundheit und harten Arbeit wächst die Verzweiflung. Und immer wieder, fast jeden Tag, muss einer der Kameraden beerdigt werden. Und dann ist die Verzweiflung so groß, dass er sagt, ich habe keine Hoffnung, je hier herauszukommen. Und er will seinem Leben ein Ende machen. Ganz einfach dadurch, dass er in den Stacheldraht läuft und die Wachen werden rücksichtslos ihn abschießen. Und er macht sich wirklich auf diesen letzten Sprung auf. Und da fliegt ihm ein Fetzen Papier an den Körper, vom Wind aufgeweht. Ein Ausschnitt eines Blattes aus dem Militärgesangbuch eines Kameraden. Und genau mit der Stelle des Liedes von Paul Gerhardt, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und es ist wie eine Sprache, die ihm unmittelbar von Gott so vor die Füße gelegt wird. Und er hält ein und schöpft noch mit einem Stoßgebet Hoffnung, doch wieder herauszukommen. Und hat überlebt, hat das zur Ehre Gottes so weitergegeben. Nun, Gefangene werden hier angesprochen. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie Träumende. Nun, es gab in der Geschichte Israels ja schon eine andere Gefangenschaft. Das Gefängnis in der Sklaverei in Ägypten. Und auch dort Hoffnungslosigkeit. Da hörte man, es ist vor Jahren uns in einem anderen Land gut gegangen. Aber da sind Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte drüber hinweggegangen. Und dann kommt Aaron mit Mose zu diesem Volk, gerade von Gott dazu gesandt, und kündigt ihnen an. Nein, ihr werdet befreit werden. Und wie ist die Reaktion? Aaron sagte alle Worte, die der Herr mit Mose geredet hatte. Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israel angenommen und ihr Elend angesehen habe, verneigten sie sich und beteten an. Ich muss fast sagen, das kann man nicht ohne Bewegung lesen und muss es immer wieder lesen. Sie hörten und glaubten und verneigten sich. Es hat sich überhaupt noch nichts geändert. Noch überhaupt kein Hinweis, dass Mose und Aaron von Gott dazu wirklich die Macht hatten. Jetzt müssen wir innehalten, wie sieht das nun hier am 1. Januar bei uns aus, in unserer Lebenslage. Vielleicht sind wir auch in irgendwelchen Mutlosigkeiten oder resigniert. Vielleicht mit Bitterkeit oder auch Vorwürfen Gott gegenüber, warum endet er dieses oder jenes an Belastenden in unserem Leben nicht? In der Lebensführung, vielleicht eine Gesundheitsfrage oder ein Problem des Zusammenlebens, Eigenschaften von Menschen, die uns zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft große Not machen oder unsere eigenen Eigenschaften. Ja, unsaubere Gedanken, die immer wieder Besitz von uns nehmen. Die Sucht vor pornografischen Bildern, die uns ja überall zur Verfügung stehen, auf Knopfdruck. oder die Ungeduld, mit der wir Menschen gegenüber begegnen, obwohl wir wissen, es ist nicht richtig und es war auch nicht nötig. Wer wird Herr darüber? Und ist das nicht auch ein Licht, das uns hier trifft? Ich will ein Neues schaffen. Auch wo kein Anzeichen da ist, dass sich so vieles grundlegend bisher geändert hätte. Aber das ist es ja. Selbst wenn wir dann das festhalten, ja, das wollen wir doch glauben. Wir sind doch alle, die das auch schon irgendwo erfahren haben. Der Glaube ist so schnell ein Auf und Ab. Wir sind hin und her gerissen. Da ist das Wollen, ja natürlich. Aber dann vielleicht auch wieder eine Welle von entmutigenden Alltagserfahrungen. Und hier heißt es in unserem Wort unmittelbar vor dem Vers, ich will ein Neues schaffen. Bedenkt nicht an das Frühere. Achtet nicht auf das Vorige. Man könnte es missverstehen. Achtet nicht auf das, was sichtbar, unmittelbar euch umgibt, auf das Vordergründige, auf die Negativerfahrungen und Enttäuschungen, die ihr immer wieder unmittelbar erlebt. Aber achtet auf die großen Tatsachen des Handelns und der Zusagen Gottes. Und die werden hier erwähnt. Worauf soll geachtet werden? Nur auf etwas, was 800 Jahre früher sich ereignet hat. Der Durchzug durchs Rote Meer. Die Überquerung des Jordan, des ganzen Volkes Israel. Oder die Wüstenwanderung mit dem Überleben in Durst und Hunger von Wüsten. Gedenket nicht an das Frühere. Aber andererseits, so spricht der Herr, der im Meer einen Weg und den starken Wassern eine Bahn macht, der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Heer und Macht, dass sie auf einem Haufen daliegen und nicht aufstehen. Ein Wunder ohnegleichen, die Weltmacht des damaligen Pharao wird da in den Fluten versenkt und das Volk wehrlos mit Invaliden und jungen Alten überlebt und wird gerettet. Oder der Durchzug durch dieses Frühjahr-Hochwasser des Jordan. Und von dem, was die umliegenden Völker dort erleben, heißt es, sie wagten nicht mehr zu atmen vor Angst vor diesem Gott. Ein unwahrscheinliches Dokument des Eingreifens Gottes. Oder die Wüstenwanderung, die auch hier erwähnt wird. Erkennt ihr es nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Wir sind ja Menschen mit allen Empfindungen und Emotionen, mit Fleisch und Blut, mit Verstand und Gefühlen, mit Erlebnissen und mit Wahrheiten, die wir ganz rational begreifen. Aber Gottes Wort macht uns deutlich, der Kompass muss dieses Wort sein, müssen diese Fakten sein, die hier erwähnt werden, die aufgezählt werden, an denen man sich festhalten kann, obwohl keiner sie von denen, die damals angesprochen wurden, je erlebt hat. Sie waren hunderte von Jahren früher gestehen. Aber ein Wort, das steht ohne unsere Stimmungsschwankungen. Unser Glaube unterliegt Stimmungen. Ja, allein am Luftdruck abhängig oder vom Blutdruck oder vom Kaffee oder Schokolade. Schokolade macht glücklich. So einfach geht das. Und fehlende Schokolade, so viel Schokolade können wir gar nicht essen, um glücklich zu werden. Nur das ist das eine, der Kompass muss das Wort sein. Jetzt wächst es auf. Da wird ein Bild gebraucht aus dem natürlichen, organischen Leben, also aus der Biologie. Hier wächst etwas. Es wächst nie auf Knopfdruck und nie real time, sondern das braucht seine Zeit. Ein Bild, was uns klar macht, wenn heute etwas gesät wird, dann kommt eine Frucht, vorher die Blüte. Es kommt etwas Sichtbares, aber nicht sofort. Man braucht Geduld. Und es hat vielleicht einen sehr kümmerlichen, kleinen Beginn. Das Wachstum, was einmal kommen wird im März, wenn die Knospen aufgehen, ist jetzt schon im Gange. Nur unter der Erde oder im Baum, ohne dass wir es sehen. Geduld ist uns Not, damit wir den Willen Gottes tun und das Verheißene erlangen. Aber es wird in diesem Wort ja auch erwähnt, kennt ihr es denn nicht? Es gibt doch versteckte, kleine, unscheinbare Hinweise, solche Frühsignale, die zeigen, irgendwann wird es wirklich aufbrechen und der Frühling unübersehbar sein. Ich habe in meiner eigenen Schulzeit, das ist ja schon einige Jahre her, um genauer zu sagen 50 Jahre und etwas mehr sogar, immer das Problem gehabt, dass ich mich sehr, sehr angepasst habe an meine Mitschüler. Also eigentlich meinen Glauben auch verleugnet habe. Mit einem Doppelleben, möchte man fast sagen. Sonntags so und alltags so. Und das waren zwei Welten. Und das hat mir immer wieder Not gemacht, weil ich merke, das ist ja auch unglaubwürdig für mich selbst und vor anderen. Aber das hat eigentlich die ganze Zeit bis zum Abitur so angehalten. Und nach Jahren gab es immer wieder mal, aber eben auch einmal nach Jahrzehnten ein Klassentreffen der alten Abiturklasse. Und da hatten wir den Tod eines früheren Mitschülers anzusprechen. Und da war es an mir, ein Wort des Gedenkens oder der Erinnerung an diesen Schulkameraden zu sagen. Und das ist mir, auch wenn es eine schwierige, ungewohnte Lage ist, dann doch leicht gefallen, etwas aus dem Glauben und Gewissheit weiterzugeben, wie ich mir gedacht hätte, das kann ich niemals. Meine ganze Schulzeit war eigentlich ein Versteckspiel des Glaubens. Und nun merke ich, ich schaffe ein neues. Seht ihr es nicht? Verborgen, nach Jahrzehnten. Es brauchte Zeit. Wächst es auf, dass etwas Neues an Haltung gewachsen war, was mich sehr, sehr erleichtert und froh gemacht hat. Ist das nicht hier etwas widersprüchlich, wenn es heißt, achtet nicht auf das Vorige, also auf das, was euch umgibt, das Sichtbare, das Vordergründige, und die andere Aufforderung, erkennt ihr es denn nicht? Ist ja fast ein Vorwurf, schaut doch hin. Also offenbar soll man sehen, aber auch wiederum nicht sehen. Irgendwo müssen wir unsere Antenne so auf Empfang stellen, dass wir die Signale bekommen, die für uns hilfreich und weiterführend, wichtig und richtig sind, und die anderen wegfiltern, die uns irreführen. Vor zwei Wochen, genau am 15. Dezember, jetzt im vergangenen Jahr, ist in einem kleinen oberitalienischen Dorf, mir ist der Name entfallen, aber keiner kennt es wahrscheinlich ohnehin, irgendwo zwischen Aosta und Turin, Piemont, ein Experiment, was es so noch nie gegeben hat, weltweit gestartet worden. Das ist ein Dorf, was zwischen November, Mitte November, Mitte Februar keine Sonne erlebt. Die Bergkette von Süden schließen dieses Dorf so ein, dass die Sonne auch im Mittag dann nicht mehr über diesen südlichen Bergrücken kommt. Und was hat man gemacht? Man hat einen riesigen Parabolspiegel auf dem gegenüberliegenden Berg installiert, der sich mit dem Sonnenstand, tageszeitlichen Veränderung und der täglichen Veränderung, jedes Mal steigt die Sonne ja täglich höher, so verändert, dass genau das Licht auf dieses Dorf geworfen wird. Etwas, was es noch nie gegeben hat in diesem Dorf, ist, dass Weihnachten dort die Sonne geschienen hat, wenn es nicht gerade dort geregnet hat. Aber ansonsten nehmen wir das mal an, wenn es also Sonne gibt, dann war sie dort zu merken. Es war sogar so, dass Sonne dort möglich war, wenn es Regen war, weil der Spiegel ja von der Seite kam, das Licht des Spiegels. Dieses Bild des Spiegels, ja, ist das Wort, das uns sehr entfernt etwas zukommen lässt, an dem wir festhalten, dass so viel Licht abgibt, dass hier Wärme und Hoffnung, Aufblühen entsteht. Ja, das Bild des Spiegels wird ja auch im Neuen Testament einmal aufgegriffen. Wir sehen jetzt, so heißt das im Korintherbrief, durch einen Spiegel in einem dunklen Wort. Dieses Wort, das für Jesaja sehr offensichtlich war, war für viele, die es lesen und hören sollten, sicher weit entfernt, sehr dunkel. Aber immerhin, es ist wie ein Spiegel, der immer noch einen Reflex dieser Wirklichkeit abgibt. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel, später einmal von Angesicht zu Angesicht. Jesaja hat sehr viel an Prophezeiungen, wie in diesem Wort, über die Zukunft in der Geschichte Israels weitergegeben, insbesondere diese babylonische Gefangenschaft und die Befreiung daraus, aber auch auf Jesus. So viele Worte, die wir in der Weihnachtsgeschichte als Verheißungen auf Jesus eben auch wahrgenommen haben. Und zwar beides. Jesus als der König. Ja, uns ist ein Kind geboren und er heißt Gottheld, Wunderrat, Ewigvater. Also die ganze Macht und Herrlichkeit Gottes kommt da zum Tragen. Aber auch das bekannte Kapitel Jesaja 53. Er war der Allerverachtetste, der Unwerteste. So verachtet, dass man sogar das Angesicht vor ihm verborgen hat. Durch Leiden ist Jesus zur Herrlichkeit gegangen. Ja, und das ist das Schwere, was auch die Jünger nach dem Leiden und in der Auferstehungsgeschichte bezeugen. Ja, wir hofften, er sei es, der Israel erlösen würde, sagen diese Jünger von Emmaus. Und Jesus macht ihnen klar, ja, musste nicht Christus solches leiden. Ein Lebensgesetz durch Schweres und Dunkles, wie dieses Exil und die Gefangenschaft, aber dann auch zur Herrlichkeit, zur Befreiung zu kommen. Da ist in Tibet ein Missionar unterwegs, an diesem Abhängen des Himalaya, mit einem einheimischen Mitarbeiter. Dann werden sie von einem Schneesturm überrascht. Natürlich nichts Besonderes in dieser Höhenlage. Und sie wissen, was das bedeutet. Und haben alle Mühe, Kurs zu ihrem Dorf zu nehmen und zu versuchen, noch heil nach Hause zu kommen. Und dann sehen sie am Abhang einen anderen Wanderer abgerutscht, der sich nicht mehr selber helfen kann. Und der Missionar sagt, wir müssen den retten. Der Mitarbeiter sagt, unmöglich, wir müssen uns retten. Und dann trennen sie sich. Und dieser Missionar versucht mit seinen letzten Kräften, diesen Abgestürzten zu bergen und auf seiner Schulter nach Hause zu führen. Durch diese übermenschliche Anstrengung bleibt sein Blutkreislauf warm und aber auch überträgt sich auf diesen Geretteten. Und beide kommen überlebend tatsächlich zu Hause an. Aber kurz vor dem Dorf sehen sie den anderen im Schnee erfroren, der unter den Anstrengungen sich ausgeruht hat und eingeschlafen war. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Heißt das nicht auch, ich will ein neues schaffen, auch wenn es uns hart ankommt? Gestern war die Zeit der großen Vorsätze, die wir uns fassen für die nächsten 365 Tage. In Amerika hat man festgestellt durch Befragung, das wichtigste Thema fürs Abnehmen ist für die Vorsätze Abnehmen. Abnehmen und nochmal abnehmen. Wahrscheinlich muss man dann nach 365 Tagen sagen, ja, es war dann doch nicht ganz so erfolgreich, wie wir uns das gewünscht haben. Hier in dem Text heißt es dreimal, ich will, ich bin. Gott spricht, ich werde etwas tun. Das ist verlässlich, das ist Rückenstärkung. Das ist ein Halt, ein Schub, eine Bestärkung für uns, wenn unser Wille so schwach wird. Ja, in der Rede der Bundeskanzlerin gestern Abend hieß es mehrfach, fiel direkt auf, überraschen wir uns damit, was möglich ist. Lass das so stehen jetzt, aber man könnte es ja auch durchaus glaubensmäßig verstehen und interpretieren, was möglich ist. Es ist möglich vieles, wenn wir Gottes Möglichkeiten in uns wirken lassen. Dann ist etwas, was wir nicht für denkbar gehalten haben, für uns denkbar. Und am Schluss dieses Abschnittes, das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Trägt mein Leben zu seinem Ruhm bei. Trägt es zu meinem Ruhm bei? Sicher die Frage, die uns in erster Linie berührt, auch wenn wir so nicht aussprechen würden. Oder trägt es zu unserer Unehre bei? Auch das ist nicht, was Gott will. Gibt es nicht viele verpasste Gelegenheiten zu einem Hinweis, zu einem Signal, einer Markierung für andere Menschen, zu einer Spur, die sie wiederfinden, die sie nachdenklich macht oder ins Fragen bringt? Ich hatte mal sehr angesprochen, dass Matthias Claudius, der Dichter vor 200 Jahren, Zeitgenosse Goethes, einmal gesagt hat in einem Brief an seinen Sohn, lass keinen Tag verstreichen, an dem nicht irgendein Hinweis auf den Auferstandenen von deinem Leben ausgeht. Was ist das Neue, das Gott für uns zusagt und will, mit dem er uns befähigen möchte, ab morgen beginnend, eigentlich ab heute? Ja, eigentlich, dass wir auf das Altbekannte bauen, was wir wissen, die Glaubensgrundlagen, die uns so vertraut sind. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Und lasst uns aufsehen. Ja, drei Imperative, die an uns selbst gerichtet sind. Lasst uns ablegen, lasst uns laufen und lasst uns aufsehen. Das ist das Geheimnis, das Gottes Neues schafft. Wir haben es vorhin mit dem Schuh sehr deutlich gehört. Keine Engelschwingen, die uns gegeben werden, sondern feste Wanderschuhe, damit wir den nächsten Tritt finden. Es gibt im Westen der USA und Kanadas die gigantischen Mammutbäume oder Sequoias gigantea. Also Bäume, die bis zu 100 Metern hoch sind. Man kann sich das nicht vorstellen, was da für Kolosse an Tonnagen da in der Landschaft stehen. So groß, dass da bestimmte Bäume durchbohrt wurden und LKW durchfahren können. Was ist das Besondere dieser Bäume, die auch einige hundert Jahre alt werden können oder gar Jahrtausend? Und das Besondere ist, dass sie kerzengerade wachsen. Lasst uns aufsehen nach oben, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Kerzengerade wachsen, denn sonst, wenn sie mit einem schiefen Winkel irgendwo dastehen würden, würden sie unter dem eigenen Gewicht zusammenklappen bei diesen pazifischen Winden. Dann haben sie zweitens die Fähigkeit, schnell wieder, wenn der Sturm die Krone abgebrochen hat, eine neue Krone zu bilden. Sie sind nicht verloren, wenn da etwas abknickt vom Sturm. Und bei Schädlingen, die sie befallen, Insekten, sondern sie eine bestimmte Flüssigkeit, eine Art Harz ab, die diese Schädlinge abwehren und zunichte machen. Und das letzte Geheimnis ihres langen Lebens und ihrer großen Größe ist, dass sie nie alleine stehen, sondern immer in einem Verband von mehreren Bäumen in einer Gruppe, mit einem Wurzelgeflecht, das sich über hunderte von Metern miteinander verzahnt, wie eine feste Wurzelmatte. Einer hält den anderen. Siehe, ich will ein Neues schaffen. Dazu braucht er uns. Dazu braucht er uns alle gemeinsam. Amen.